Ja, es ist vorhin ja schon angeklungen, das Thema dieses Tages, des Gottesdienstes, ist hinter den Kulissen. Gott wacht über seinem Volk. Und die Geschichte, die dahinter sich verbirgt, ist die Biliam-Geschichte. Die ist natürlich relativ lang, das ist 4. Mose 22 und 23, ganze Kapitel. Ich möchte die jetzt nicht lesen, das wird, gehe einfach mal davon aus, dass die uns allen grundsätzlich bekannt ist und gehe einfach hin und wieder mal auf das eine oder andere Zitat ein. Die Situation ist die, als das Volk Israel endlich auf dem Weg ist ins gelobte Land, nach der 40-jährigen Wanderung durch die Wüste, endlich auf der anderen Seite des Jordan steht und im Grunde genommen die Sache vor Augen hat, endlich ins heilige Land, ins verheißene Land zu gehen, gibt es nun mal Schwierigkeiten. Und darum geht es in 4. Mose 22, 23. Eigentlich waren sie entfernte Verwandte. Die Moabiter, die dort wohnten, heute im heutigen Jordanien, die Ammoniter und auch die Israeliten. Dennoch gibt es keinen freudigen Empfang, als die Israeliten plötzlich dastehen, sondern es kommt eine alte Geschichte auf, eine Verwandtschaft, die man eben als belastet bezeichnen muss. In 1. Mose 19 wird uns berichtet, dass die beiden Töchter des alten Lot nach dem Untergang von Sodom und Gomorra von der Angst umgetrieben waren, aus Männermangel, zur damals entehrenden Kinderlosigkeit verdammt zu sein. Als Ausweg wählten sie, so sagt uns die Bibel, in aller Offenheit den vorsätzlichen Inzest. Sie machen ihren Vater in zwei aufeinanderfolgenden Nächten betrunken und erfüllen sich dann aufgrund dessen ihren Kinderwunsch. Der Sohn der älteren Tochter heißt Moab und wird zum Stammvater der Moabiter. Der Sohn der Jüngeren trägt den Namen Ammon und begründet den gleichnamigen Stamm der Ammoniter. Das ist natürlich eine Familienhistorie, die man nicht so gerne ständig vor Augen hat. Und genau das zeichnet sich nun ab, denn das Volk Israel, es ist mit Sack und Pack im Jordantal angelangt, von der jordanischen Seite her, und lagert auf der heutigen jordanischen Seite gegenüber von Jericho. Der König des moabitischen Brudervolks beäugt diese Entwicklung mit großem Argwohn. Die Moabiter, eben die Nachkommen Lots, waren nämlich nicht wie die Juden, die Nachkommen Abrahams, den Umweg über 4 Jahrhunderte ägyptische Sklaverei geführt worden, sondern sie waren im Land Kanaan geblieben und hatten sich unweit der untergegangenen Städte Sodom und Gomorra angesiedelt. Sie sind zusammen mit den anderen Kanaanitern sozusagen die Platzhirsche. Sie fühlen sich zumindest so und stellen sich den Eindringlingen aus der Wüste mit allen Mitteln entgegen. Aber dieser schier endlose Lindwurm der Israeliten steht nun plötzlich ante portas vor der Tür. In einem Blitzkrieg war der gesamte südliche Teil Kanaans bereits von ihnen überrollt und unter israelitische Herrschaft geraten. Jedenfalls, offenbar ist dieses Volk Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht zu stoppen, nicht mit militärischen Mitteln. Das wird ihnen zunehmend klar. Und sie sind auch nicht kompromissbereit. Da gibt es kein Arrangement mit ihnen, wie zum Beispiel leben und leben lassen. Wir tun euch nichts, ihr tut uns nichts. Lasst uns doch das Land aufteilen und so weiter. Die Nachkommen Abrahams erheben im Namen Gottes und damit zu Recht Anspruch auf das gesamte Land. Sie sollen es einnehmen, sie sollen es von allen fremden nationalen und religiösen Einflüssen befreien. Und das gilt im Übrigen auch noch heute, dass es ihr Land ist. Auch die Westbank, die sogenannte, also Samaria, Galiläa und der Gazastreifen gehören dazu, zu dem verheißenen Gebiet. Auf jeden Fall, damals bricht die Panik aus unter den Einwohnern Kanaans und ihren unmittelbaren Nachbarvölkern. Während die einen sich mit allen möglichen Mitteln gegen Israel in die Schlacht werfen, versuchen andere, sich aus der Gefahrenzone heraus zu begeben, indem sie etwa vortäuschen, von weit her gekommen zu sein. Da gibt es eine Geschichte, wo die sogenannten Gibeoniter eine Delegation zu Josua schicken, die sich extra so verkleidet, als seien sie, wer weiß, wie lange schon unterwegs gewesen. Und dann sagen, wir wollen einen Friedensvertrag mit euch machen. Wir haben gehört, dass ihr euer Gott mit euch ist. Und dann macht Josua auch diesen Vertrag und dann stellt sich kurz darauf raus, die kommen gerade um die Ecke rum. Die haben sich das nur, wir haben das Ganze nur inszeniert. Aber nun, Vertrag ist Vertrag. Sie werden dann eben integriert ins Volk Israel. Aber sonst wäre das nicht möglich gewesen. Man ist da unwillkürlich auch an manche der modernen Nahostverträge erinnert. Viele dieser Abmachungen sind doppelbötig von Anfang an gewesen, weil von der Seite der Gegner Israels letztlich nur als Zwischenschritt, diplomatischer Zwischenschritt verstanden werden, um Israel im geeigneten Augenblick das Land dann doch mit aller Gewalt und vollständig zu entreißen. Und wo immer diese Verträge gar mit der Aufgabe von Teilgebieten des verheißenen Landes verbunden waren, wie zum Beispiel der Land für Frieden-Prozess, Gaza-Streifen oder auch die Rückgabe von Jericho oder Bethlehem und so weiter, da ist das Ganze nach hinten losgegangen. Heute sind das die Orte und die Gegenden, in denen man nun mit großem terroristischen Potenzial Israel angreift. Nun zurück zu unserer Geschichte. Das alles wussten die Moabiter damals nicht, aber sie merkten, es wird brenzlig. Der Gott Israels, Jahwe, das war den Vertretern damals klar, muss anscheinend stärker sein als unsere Götter, der Kanaaniter. Und so beschließt König Balak, eben der König der Moabiter, dessen Name die Bedeutung hat, etwa der Verheerende, das Volk Israel hochoffiziell im Namen seines eigenen Gottes verfluchen zu lassen. Nach gut abergläubischer Manier bildet er sich nämlich ein, man brauche dazu nur das richtige Medium und genug Geld. Ein heiliger Mann, ein Schamane, ein Prophet oder Seher, der muss her, der nun mit dem richtigen Zugangscode den jeweils zuständigen Gott, in diesem Falle eben Jahwe, anzapfen kann und durch den man ganz nach üblicher Manier gegen Geld einen leichten, mittleren oder schweren Fluch über das Volk der Juden bringt. Im Übrigen wird es hier ganz augenscheinlich, dass die fatale Verquickung von Religiosität und Macht und Geld, deren wechselseitige Unterstützung bis heute, so alt ist wie die Menschheitsgeschichte und bis heute noch gültig. Immer wieder begegnet uns das. Und dann kommt eben in diesem Zusammenhang diese schillernde Hauptfigur ins Spiel, eben jener geheimnisvolle Seher Biliam, dessen Name nicht gerade schmeichelhaft, vermutlich von dem arabischen Wort für Vielfraß oder für den unersättlich abgeleitet werden kann. Wir haben keine Ahnung, woher dieser Mann kommt und wer genau er ist. Allerdings ist er offenbar bei den Moabitern als bedeutender Wahrsager und als Kapazität für Segen und göttliche Verwünschungen bekannt. Ein mietbares Medium sozusagen, um seine Interessen in der Geister- und Götterwelt anzumelden. Und der König Balak scheut weder Kosten noch Mühen, um an diese Spezialwaffe gegen Israel heranzukommen. Das war gar nicht so ohne, denn immerhin lebte der Biliam, wie uns da gesagt wird, ca. 600 Kilometer nördlich an der heutigen syrisch-türkischen Grenze, was vermutlich damals eine Reisezeit von 3 Wochen per Esel mindestens bedeutet hat. Die Honoratioren von Balak, die er da ausschickt, kommen zu dem Biliam, packen die Geldscheine, stelle ich mir so vor, auf den Tisch vor ihm. Und so war der in der Regel auch offenbar leicht zu haben. Aber diesmal hat er offenbar eine gewisse innere Blockade. Er kann einfach nicht sofort zusagen, so sehr ihn auch das Geld juckt. Und er weiß sich nur deshalb so zu helfen, dass er auf Zeit spielt. Lasst uns einmal darüber schlafen, sagt er. Dass er den Gott Israels gar nicht erst fragen muss, ob er denn im Auftrag für das Geld der Moabiter das Volk Gottes verfluchen darf, das liegt wohl selbst einem Biliam auf der Hand. Aber ich denke, der Name Vielfraß deutet darauf hin, der Unersättliche, dass er eben gerne das Geld einstecken würde, dass er korrupt war und finanziell nicht genug kriegen konnte. Das wird uns übrigens auch im Neuen Testament bestätigt. Da gibt es eine kleine Stelle im Judasbrief, in dem es heißt, oder wird vor Irrlehrern gewarnt, und dann heißt es wörtlich, sie gehen den Weg des Kain und sie fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes willen, also für Geld, und kommen um im Aufruhr Korachs. Nun, in der kommenden Nacht spricht Gott tatsächlich zu dem heidnischen Seher und macht ihm unmissverständlich klar, dieses Volk Israel ist von mir gesegnet und niemand kann es verfluchen. Wer es trotzdem tut, auf den fällt sein eigener Fluch zurück. Die Geschichte hat das ja zu Genüge gezeigt. Gott aber sprach zu Bileam, Zitat, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Das macht offenbar zunächst Eindruck auf den Bileam und er schickt Männer und Geld wieder heim. Allerdings gefällt das nun dem Balak, dem König der Moabiter, gar nicht. Aber der denkt, er kennt seinen Pappenheimer und glaubt, dass der nur einen besseren Preis oder mehr Geld herausholen will. Und deshalb schickt er eine weitere Delegation mit mehr Geld wahrscheinlich und bedeutenderen Teilnehmern zu dem Bileam. Und der Bileam hört sich das erneut an. Dieses Volk ist und bleibt gesegnet, hat er noch in den Ohren. Und trotzdem bittet er wieder um Bedenkzeit, denn das, was ihm hier geboten wird, ist das Geschäft seines Lebens. Und wir werden erinnert an das, was einmal im Garten Eden ja auch gelaufen ist. Sollte Gott das wirklich gesagt haben, fragt die Schlange. Lasst uns doch nur mal drüber nachdenken und diskutieren. Vielleicht kommen wir ja dann, wenn wir es lang genug machen, auf ein anderes Ergebnis, ein gegenteiliges. Je länger eine klare Aussage diskutiert wird, desto unklarer und verwirrender wird sie in der Regel. Unsere Selbstwahrnehmung und unsere Gotteswahrnehmung kommen zunehmend ins Strudeln. Es steckt wohl tatsächlich etwas von dieser teuflischen Versuchung aus dem Paradies in dieser ganzen Geschichte. Sollte Gott das wirklich gesagt oder gemeint haben? Und damit ist im Grunde das Gift schon in der Blutbahn. Bileam, so lesen wir, geht schlafen mit dieser Frage, ob Gott das wirklich so gemeint hat, und in stiller Hoffnung, dass er diesmal was anderes hört. Und tatsächlich, so scheint es, macht Gott ihm in der kommenden Nacht ein Alternativangebot, aber eben nur scheinbar. An Bileam, so macht die Geschichte deutlich, soll offenbar ein Exempel statuiert werden. Wer seine eigenen Wege gegen Gottes Willen und gegen Gottes Volk durchsetzen will, der mag wohl zunächst scheinbar vorankommen, am Ende allerdings werden diese Wege notfalls gezwungenermaßen einmünden müssen in das, was Gott ohnehin will. Denn Gott lässt sich von uns grundsätzlich mal nicht ins Handwerk pfuschen. Wie edel oder schäbig unsere Motive für den Ungehorsam auch im Einzelfall gewesen sein mögen. Was unser Bileam nicht aufs Wort tun und glauben will, das muss er halt auf die harte Tour lernen. Dann geh doch, sagt Gott ihm quasi, wenn du mein Wort nicht ernst nimmst, aber was immer deine Feinde, die Feinde meines Volkes von dir wollen, ich werde dafür sorgen, dass Israel nur das bekommt, was ich ihm zugedacht habe. Ich werde dich zu meinem Sprachrohr machen, sagt er zu ihm. Und in dieser Funktion muss Bileam schon bald zu seiner eigenen Beschämung sagen, Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, etwas reden und nicht halten? Und genau das wird ihm bald blühen. Er macht sich auf den Weg. Er hätte es ja von Anfang an wissen müssen und diese 6 strapaziösen Wochen auf dem Esel hätte er sich getrost sparen können. Gott wird sein Volk Israel nicht verfluchen lassen. Er hat es auch heute genau im Auge und wacht über ihm. Aber offenbar hat die Aussicht auf den beträchtlichen Gewinn dem Bileam den Sinn vernebelt und ihn blind gemacht für das, was klar gesagt war. Selbst sein Esel, wir kennen diese interessante Geschichte, hat, wie sich bald herausstellen sollte, mehr Gotteserkenntnis als er. Der Esel sieht mehr als der Seher. Peinlich. Und als die Eselin sich dann auch noch ganz klar verständlich über seine Tierquälerei beklagt, da kommt er nochmals ins Wanken und ahnt, worauf er sich da eingelassen hat. Ich hab's ja nicht gewusst, sagt er, dass ich gegen deinen Willen unterwegs bin. Ich drehe auch gleich wieder um. Aber der Engel, der da vor dem Esel steht, lässt ihn nicht mehr umdrehen. Denn Bileam hat sich im wahrsten Sinne des Wortes reingeritten in diese Geschichte. Und jetzt muss er diese Suppe auch auslöffeln, bis zum Ende. Denn Gott will ihm und vor allem den Feinden seines Volkes zeigen, wer nun tatsächlich im Regiment sitzt. Und so nimmt die Geschichte ihren weiteren Lauf. oder genauer gesagt drei Anläufe. Bileam erscheint bei Balak auf den Hügeln im heutigen Jordanien, wahrscheinlich war das, das ist relativ hoch, mit dem Blick runter ins Tal, ins Jordantal, wo man die Israeliten lagern sieht. Und Bileam verkündigt dem Balak gleich von Anfang an, dass er keine Haftung übernehmen kann für das, was er nachher sagt. Ich muss das halten, sagt er wörtlich, und reden, was mir der Jahwe Gott in den Mund gibt. Ja, ja, denkt der Balak, mach dich nicht so wichtig und fang endlich an. Und dann geht die Sache gründlich schief. Bileam gibt sich redlich Mühe. Nicht einen, sondern gleich 7 Altäre lässt er bauen, 14 Tiere darauf opfern, eine eindrückliche Inszenierung, ein Showdown menschlicher Religiosität nach dem Motto, wenn das nicht hilft, dann hilft gar nichts mehr. Und die ganze Prozedur wird dann 3-mal in gleicher Weise wiederholt. Also eine ganze Herde wird geopfert. Balak kann es nicht glauben, dass den Israeliten eben nicht beizukommen sein soll. Und aller guten Dinge sind ja 3, aber jedes Mal wird es nur schlimmer aus der Sicht von Balak, was er sich da anhören muss von Bileam. Ich glaube, beim 3. Mal hat er rot vor Zorn sich die Ohren zugehalten, als der Seher, als Bileam von Gottes Geist getrieben, proklamieren muss, ich zitiere, wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel, wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloebäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über und seine Saat hat Wasser die Fülle. Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Ich denke, ein Fluch klingt anders. Das war genau das Gegenteil. Und jetzt hat auch Balak genug. Nachdem 42 Widder und Stiere auf 21 frisch gebauten Altären verblutet und verbrannt waren, dämmert ihm endlich, dass er den ahnungslos da im Jordantal lagernden Israeliten den denkbar größten Dienst geleistet hat. Er hat sie gestärkt, nicht geschwächt. Sein böswilliges Intrigenspiel, mit dem er das Volk Gottes vernichten wollte, hat im Gegenteil zu einer dreifachen Segnung geführt. Und unverrichteter Dinge zieht er seine Wege. Nicht allerdings ohne den korrupten Seher Bileam erstmal ohne Ehre und vor allem ohne Geld davon zu jagen. Was fangen wir heute mit dieser Geschichte an? Ich denke, vieles von dem, was sich hier ereignet und wie sich's ereignet, können wir uns schlecht oder gar nicht mit unseren Standardvorstellungen vom Handeln Gottes in Einklang bringen. Da ist so vieles scheinbar unwillig, eigenwillig und ohne klare Linie, unklar. Dieser Seher Bileam beispielsweise ist weder Fleisch noch Fisch. Er ist ein heidnischer Seher, erfahren wir, kein Prophet Gottes. Und doch offenbart Gott sich ihm mehrfach und segnet durch ihn sein Volk. Vielleicht werden wir da auch erinnert an die heidnischen Astrologen oder Astronomen, wenn man so will, das war ja eine Mischung wahrscheinlich, denen Gott offenbart, dass dem jüdischen Volk ein neuer König geboren worden ist, als die nach Bethlehem aufbrechen. Eben übrigens auch aufgrund einer Prophezeiung von diesem Bileam, der eben sagen musste an einer Stelle, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel. Und das wird von ihnen als der König in Israel gedeutet. Jedenfalls ist dieser Bileam auf jeden Fall eine sehr unklare Persönlichkeit. Er wird davongejagt, aber er bleibt ein Feind des Volkes Israel. Erst recht, nachdem ihm durch die Schuld dieses Volkes, wie er das wohl sieht, die große Belohnung verloren geht und er mit Schimpf und Schande davongejagt worden ist. Offenbar aus Rachegelüsten geht er auf dem Rückweg, so erfahren wir an anderer Stelle, bei den Midianitern vorbei, die übrigens auch ein Brudervolk Israels sind. Ihr Stammvater war ebenfalls ein Sohn Abrahams, allerdings mit seiner zweiten Frau Ketura. Und auch die Midianiter beobachten ihre angereisten Blutsverwandten mit Kritik und mit Zorn. Ihre Strategie ist aber subversiver und erfolgreicher. Im 4. Mose 31 wird uns berichtet, dass die Frauen der Midianiter das Volk Israel ausdrücklich auf Bileams Rat hin, aus seinem Rat hin verführt haben zu Mischehen und vor allem zum Baalskult, also zur fremden Religiosität. Und auf Befehl Gottes hin werden die Midianiter dann im Rahmen einer Militäraktion vernichtend geschlagen. Und dabei kommt auch unser Biliam nochmal ins Spiel. Da heißt es nämlich dann im biblischen Text: Und die Israeliten zogen aus zum Kampf gegen die Midianiter, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und sie töteten alles, was männlich war. Samt diesen Erschlagenen töteten sie auch die Könige der Midianiter, auch Biliam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert. Neutestamentlich klingt das Urteil über Biliam etwa so wie in Offenbarung 2, Vers 14 im Sendschreiben nach Pergamon. Aber einiges habe ich gegen euch. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Betrachtet man die dramatischen Ereignisse und das Intrigenspiel der Feinde Gottes allerdings aus einer anderen Perspektive, aus der Perspektive der Israeliten heraus, in ihrer Zeltstadt dort unten im fruchtbaren Jordantal, damals war es noch fruchtbarer als heute, umgeben von vielen Feinden, dann ergibt sich ein fast lustiges, auf jeden Fall ein tröstliches Bild. Während das Volk Gottes ahnungslos lagert und seinem Tagewerk nachgeht, die Einnahme des Landes plant und so weiter, tobt draußen auf den Bergen um sie herum eine geistliche Schlacht. Da wird intrigiert und korrumpiert mit allen Mitteln. Mit größter Anstrengung versucht der Feind Gottes, einen Keil zwischen ihn und seine Leute zu treiben. Und was geschieht? Ich muss da immer an dieser Stelle an ein interessantes Beispiel von Martin Luther denken, das er mal in einer seiner Predigten verwendet hat, wo er sagt, Gott spielt immer die Orgel in dieser Welt. Er ist der alles in Händen hält. Der Teufel muss aber in den Blasebalg treten. Also die Älteren unter uns wissen ja noch, wie das war mit dem Blasebalg. Das mussten die bösen Konfirmanden machen, die sich nicht benommen haben. Die mussten dann während dem Gottesdienst den Blasebalg treten, bevor die elektrische, das elektrifiziert worden ist. Jedenfalls, der Teufel muss den Blasebalg treten, und je mehr er versucht, mit großem Aufwand und mit Schnauben und Toben, mit wildem Treten die Orgel zu zerstören, desto mehr Luft erzeugt er, und umso lauter spielt Gott im Fortissimo, allein Gott in der Höhe sei er. Und genauso ist es auch hier passiert jetzt. Der Teufel, in dem Falle Balak, wollte unbedingt einen großen Schaden anrichten, Israel vernichten, wenn man so will, wie das oft und immer wieder geschehen ist, ja auch in unserem Land nicht so lange daher, wie diese Geschichte hier. Und es ist nicht gelungen. Und wenn ich heute nach Israel komme und dann sehe, wie ich auch als Deutscher dort begrüßt werde, beziehungsweise ja, empfangen werde, dann ist das mir immer wieder ein Zeichen dafür, wie Gott genau die Sache umgedreht hat. Dass es nicht nur nicht gelungen ist, die bösen Absichten damals, sondern dass wir im Grunde jetzt diejenigen sind, die von Israel lernen, die von den Juden lernen. Gerade jetzt vor kurzem wurde beschlossen, dass man das Deutschland, das Luftabwehrsystem Arrow 3 von Israel kauft, um sich selbst zu schützen. Wenn das mal die Nazis gewusst hätten, dass man die Juden mal fragt und von ihnen Verteidigungswaffen kauft, um sich zu verteidigen gegenüber Russland, in diesem Fall wahrscheinlich jetzt erstmal, weil sie die Besten sind auf diesem Gebiet. Gott wacht und wachte über seinem Volk Israel, aber nicht nur über Israel. Diese Situation ist auch immer wieder unsere Geschichte als Gemeinde und als einzelne Gläubige, denke ich. Um uns herum tobt ständig eine geistliche Schlacht, von der wir nur hin und wieder mal etwas mitkriegen. Oft siegen wir, werden bewahrt, ohne gekämpft zu haben, werden gesegnet, ohne zu wissen, warum. Und genau das ist es, denke ich, was David meint und meinte, wenn er in seinem Psalm 23 sagt: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du lässt mich in aller Getrostheit und Geborgenheit leben, obwohl es Leute gibt, obwohl es Mächte gibt, die was dagegen haben. Das ist die echte Geborgenheit, zu wissen, dass Gott dafür sorgt, dass bei uns, bei seinem Volk Israel, wie auch bei uns, nur das ankommt, was mir zugedacht ist. Egal, was der Böse und seine Handlanger sich vorgenommen haben. Wir sind in der Hand dessen, der durch Biliam sagen ließ, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, etwas reden und nicht halten? Und unter anderem hat er natürlich gesagt durch Jesus, niemand wird sie, die zu mir gehören, aus meiner Hand reißen. Amen.